Hey, den Abschluss unserer Politikwoche bildet Volt. Und damit zum letzten Mal für diese Session. Mein Name ist Marek Kirschniok. Willkommen bei Nordfunk.
Ich würde dich bitten, dich einfach mal persönlich vorzustellen.
Ich bin Thiade Große-Holthaus. Ich bin mittlerweile 33 Jahre jung oder alt, wie man es nimmt. Ich wohne in Dortmund seit circa 10 Jahren, komme gebürtig aus dem Raum Niedersachsen, aus einem sehr ländlichen Raum. Deswegen war das schon eine Umstellung, als ich das erste Mal in die Stadt gezogen bin, ohne dass Dortmund jetzt, also ich habe vorher schon in Mannheim und Oldenburg kurz gewohnt und bin jetzt in Dortmund sozusagen heimisch geworden seit 10, 11 Jahren, fühle mich auch wohl und genau, so viel zu meiner Person direkt.
Jetzt ist bei dir vielleicht das Ungewöhnliche direkt am Anfang auch schon der Name, Thiade Große-Holthaus. Das klingt nach, ich würde fast sagen, Adel.
Das kann man so sehen, da müsste man allerdings viele Jahrhunderte zurückgehen, da wurde mal ein Stammbaum, beziehungsweise der Stammbaum wurde mal zurückverfolgt, aber es ist nicht mal gesichert, das heißt, es war mal von Holthaus mit, wurde dann zu Großholthaus umgeändert, aber grundsätzlich ist es mir nicht bekannt, dass ich in irgendeiner Form mal adelig war. Und genau, und mein Vorname selber ist vielleicht auch ein bisschen spezifisch, der kommt aus dem ostfriesischen Raum, weil einfach meine Eltern daherkommen gebürtig und sich dann für uns daheim, für alle Beteiligten, also für meine Geschwister entsprechend ostfriesische Namen ausgesucht haben.
Spannend. Du hast 5 Geschwister, konnte ich nachlesen. Nein, ihr seid zu 5.
Genau.
Wie ist das so, wenn alle einen friesisch geprägten Namen haben und dann in der Schule unterwegs sind?
On top kommt vielleicht noch, dass wir alle nicht nur einen Namen haben, weil Thiade, man braucht ja bis vor ein paar Jahren einen geschlechtsspezifischen Namen. Und deswegen ist mein vollständiger Name Ivo Kai Thiade, Großer Holthaus. Und wenn man dann noch die Geschwister alle hinzuzieht, die auch eher ungewöhnliche Namen haben und auch mindestens 2 Namen, dann kann man davon ausgehen, dass wenn ich dir jetzt alle Namen wahrscheinlich aufzählen würde, du sie nicht wiederholen könntest. Das war eine Wette, die hat mein älterer Bruder gerne durchgeführt und immer gewonnen bisher.
Ich glaubte das einfach mal. Du trittst an bei der Landtagswahl für die Partei Volt. Bevor wir über Volt, über deine politischen Ziele sprechen, interessiert uns auf jeden Fall, warum machst du Politik?
Da muss man sagen, auf lange Sicht gesehen, könnte man sagen, das kommt sehr unverhofft. Also vor 7, 8 Jahren hätte man mich da gefragt, hätte ich gesagt, nee, das ist nicht mein Metier. Ich bin zwar Politik interessiert und verfolge das soweit im Rahmen, aber es ist jetzt nichts, womit ich mich wirklich aktiv beschäftigen möchte oder werde. Das hat sich allerdings über die Jahre geändert, weil die Politik einfach so geführt wird, wie ich sie mir selber nicht vorstelle. Also ich bin einfach unzufrieden damit gewesen, bin jetzt selber erst seit 2021 bei Volt, hatte aber im Rahmen der Europawahl 2019 das erste Mal bin ich auf Volt aufmerksam geworden und da habe ich dann das erste Mal versucht, auch aktiv zu werden, aber da gab es sie hier in Dortmund noch nicht. Also sie waren nicht präsent, gab keine wirkliche eingerichtete Partei soweit und deswegen hatte ich das erstmal verworfen und dann 2021 wieder aufgeschnappt. Und eben, wie gesagt, aufgrund der generellen Unzufriedenheit, wie aktuell da regiert wird oder auch die Politikprogramme, wenn man sich das angeschaut hat, war halt ganz vieles, wo man sagte, also es gab immer einzelne Punkte bei den großen Parteien auch, wo man sagt, ja, aber es waren halt auch immer viele, wo ich sage, das würde ich so nicht unterschreiben. Da sehe ich das anders. Und deswegen bin ich eben politisch aktiv geworden und nicht bei einer der bestehenden großen Parteien.
Aber ich finde total spannend den Schritt, dass man hat ja eine gewisse Prägung von zu Hause. In der Regel spricht man ja auch mit den Geschwistern, mit den Eltern, mit dem familiären Umfeld, auch dem sozialen Umfeld über Politik und nimmt da ja auch bestimmte Parteien oft mit. Also wir alle haben das wahrscheinlich. War das für deine Familie schwer zu verstehen, dass du jetzt nicht in die klassischen Parteien, die sie ja wahrscheinlich kannten, eingetreten bist? Oder war das etwas, was sich eigentlich ganz automatisch ergeben hat bei dir?
Ja, automatisch würde ich jetzt nicht sagen. Also, dass ich in der Tat familiär bedingt, meine Mutter war auch politisch aktiv. Mein Vater auch eine Zeit lang, aber jetzt nicht so lange. Allerdings auf dem Land, da gibt es halt keine anderen Parteien, außer vielleicht SPD, CDU, je nachdem, vielleicht noch Grüne und FDP, aber es kommt auch schon immer mal vor, dass es dem nicht so ist. Also es war jetzt gar nicht unbedingt die Frage, warum es keine der großen Parteien ist. Es war einfach nur, also kam auch generell sehr überraschend. Das hatten die jetzt nicht unbedingt erwartet. Also ist jetzt auch kein Thema, was immer angeschnitten wird. Ja, man spricht mal über Politik. Aber dass ich da jetzt wirklich selber aktiv werde, zum Beispiel, dass ich 2019 da den ersten Schritt gemacht habe, beziehungsweise das erste Mal wirklich sehr aktiv Interesse gezeigt hat, hatte ich jetzt auch gar nicht so drüber gesprochen. Das war jetzt einfach nur was ich für mich beschlossen hatte. Klar, jetzt dadurch, dass es jetzt nicht als Direktwahlkandidat auftrete und da auch viel aktiver unterwegs bin, kam das schon mal zur Sprache. Aber eben nicht, warum es jetzt die Partei geworden ist, sondern vielmehr, was das für eine Partei ist, weil auch denen war Volt so nicht geläufig, zumindest nicht tiefgründiger. Und deswegen wurde da einfach nur drüber gesprochen und ich habe dann auch meine Ansichten und meine Absichten so erklärt und was ich an dem Parteiprogramm so gutheiße. Und genau so war dann in etwa die Unterredung mit meinen.
Auch an dich die Frage, wie ist das, direkt Kandidierender für eine Landtagswahl zu sein?
Dadurch, dass ich da recht schnell, also ohne extrem lange Zugehörigkeit nicht reingerutscht. Ich habe es ja schon bewusst, beziehungsweise wurde gefragt und ich habe gesagt, ja, ich würde da gerne auch in dieser Form aktiv werden. Es ist schwierig, das irgendwie einzuordnen, muss ich gestehen. Also ich, dadurch, dass es zugegebenermaßen doch eher unrealistisch ist, dass ich da jetzt in irgendeiner Form in den Landtag gewählt werde oder eben einen ganz großen Satz an Stimmen kriege, muss ich sagen, wirkt es vielleicht nicht so 100%, wie es jetzt zum Beispiel für einen Direktwahlkandidierenden ist, der anderen Parteien, der bestehenden Parteien oder wo man schon bekannt ist. Deswegen ist es für mich schwierig, das einzuordnen oder das jetzt irgendwie festzulegen, wie sich das anfühlt. Es ist einfach ein etwas anderer Posten, beziehungsweise man hat noch ein bisschen andere, spezifischere Aufgaben im Rahmen der Partei, wo man wirklich versucht, die Partei, also Wahlstände oder ähnliches zum Beispiel, da selber ein bisschen mehr aktiv zu sein, als es vielleicht das normale Parteimitglied ist.
Wie viele Mitglieder habt ihr in Dortmund?
Da müsste man unterscheiden zwischen aktiven und nicht so aktiven, aber so Stand jetzt müssten wir circa 40 sein.
Ja, immerhin.
Ja, aber wie gesagt, da muss man halt die Nicht-Aktiven rausfiltern und dann werden es schon wieder bedeutend weniger.
Deine persönlichen politischen Ziele, weil die meisten Direktkandidierenden haben politische Schwerpunkte. Mhm. Hast du was?
Ja, mein politischer Schwerpunkt ist in erster Linie Verkehr. Mhm. An Verkehr schließen sich noch andere Themen an. Also ich sag mal, Verkehr, Mobilität geht zum ÖPNV, ist ein Thema. Mobilität, Radfahrwege ist ein großes Thema. Gerade in Dortmund jetzt Masterplan Mobilität, der wieder vor 2030 da vorgestellt wurde und nach die Umsetzung, an der es hapert, beziehungsweise wo schon wieder die Radorganisationen und Projektträger nicht Sturm laufen, aber schon ihr Desinteresse, sondern vielmehr ihre Unzufriedenheit äußern, dass viele Punkte wieder nicht eingehalten werden oder schon wieder Ziele revidiert werden, schon bevor es wirklich ans Eingemachte ging, bevor da die Leute aktiv wurden. Aber auch Wirtschaft ist halt ein Punkt, weil Verkehrsinfrastruktur, wenn es da irgendwo hapert oder irgendwelche Projekte nicht umgesetzt werden, dann sind natürlich auch Logistikunternehmen direkt involviert und die setzen sich natürlich für einen extremen Ausbau aus. Sei es Straße, sei es Güterverkehr, das spielt halt alles auch immer eine Rolle. Und da gibt's sehr interessante Projekte, auch sehr interessante Treffen und Pläne. Und genau, das ist so mein Schwerpunkt.
Klingt aber, zumindest wenn man erstmal reinhört, vielleicht ein bisschen wie ein Grünpolitiker.
Naja, es ist ja so, dass die Grünen auch, ja, die sind ja, wenn es um die großen Parteien geht, sind sie ja die Umweltpartei, sag ich mal. Und wir schreiben uns ja auch mehr oder weniger auf die Fahne, dass wir sehr klimaschutzbasierend sind. Also das ist definitiv auch eins der großen Parteiziele generell. Klimawandel ist unumstößlich. Und deswegen klar, man kann uns mit den Grünen vergleichen. Also wir sind halt eigentlich nicht erpicht, mit irgendwelchen Parteien verglichen zu werden. So auch mit den Grünen. Ich hatte auch schon mal vernommen, das war natürlich nur eine persönliche Meinung, aber da hat es geheißen, ihr seid die einzige Partei, die wirklich aktiv für Klimaschutz einsteht, wo ich sagen muss, ist natürlich auch wieder extrem voreingenommen. Ist halt nur eine persönliche Meinung, aber es gibt definitiv im Umweltpolitik Sachen, wo man sagt, das kann man genauso auf die Grünen auch zuschneiden, ja.
Das haben wir, also wenn man schon mal was über Volt gehört hat, hat man in der Regel gehört die Europapartei. Das ist vielleicht so ein bisschen die Marke oder der Slogan, der damit mitkommt. Welche Dimension bei einer Landtagswahl hat denn dieser Europa-Aspekt? Weil du sprichst über Klimapolitik, über Verkehrspolitik, Infrastruktur. Das sind zumindest, also ausgenommen von der Klimapolitik, jetzt erstmal lokale Themen. Wo kommt da der Europa-Anspruch?
Also der Europa-Anspruch, der besteht erstmal generell. Die Partei wurde ja gegründet. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dieser Stelle passend ist, aber die wurde ja gegründet damals von einem Italiener, einer Französin und einem Deutschen 2017 letztlich. Also 2016 haben die sich das erste Mal zusammengehockt und 2017 wurde dann in der Tat an dem Tag, an dem der Brexit beschlossen wurde per Votum, wurde die Partei gegründet, eben als Antwort auf den Brexit. Als die Trump-Präsidentschaft hat damit reingespielt, aber auch, dass in der EU oder auch im europäischen Raum vermehrt rechtspopulistische Parteien an Zuspruch gewannen. Und da wurde dann einfach gesagt, wir in Europa müssen politisch, ich meine, wir haben gemeinsamen Wirtschaftsraum, wir haben diverse Abkommen, die immer wieder erneuert wurden. Und da wurde gesagt, dass wir auch auf politischer Ebene mehr zusammenarbeiten müssen. Und der europäische Gedanke ist erstmal, dass viele politische Themen nicht an der Grenze halt machen müssen. Sei es Flüchtlingspolitik auf jeden Fall, wo man natürlich als gesamteuropäische Vereinigung viel besser operieren kann. Die Klimapolitik, die muss man ja im Optimalfall, macht man es global. Gibt ja auch genug Initiativen oder versuchte Abkommen, um das durchzusetzen. Aber wir als EU, wir sind ja lokal, wirtschaftlich sind wir auf einem Nenner. Da sollten wir auch bei gewissen Themen politisch entsprechend agieren. Das ist halt unser Ansatz. Und im Rahmen der Landtagswahl, klar, bedienen wir natürlich auch lokale Themen, weil wir wollen jetzt nicht sagen, wir wollen alles auf europäischer Ebene festmachen, das ist natürlich auch Quatsch, sondern wir wollen Themen, die politisch auf europäischer Ebene Sinn ergeben, wollen wir entsprechend auch europaweit nach Möglichkeit umsetzen, aber Bildungspolitik brauchen wir jetzt natürlich nicht auf Europa ummünzen. Das ist aktuell grundsätzlich ein landespolitisches Thema und dementsprechend bedienen wir natürlich auch lokale Themen.
Du hast gerade so Einschnitte, europäische Einschnitte wie den Brexit erwähnt. Da warst du selber noch nicht bei Volt, als die Engländer, die Briten entschieden haben, dass sie aus der EU austreten wollen. Hat dich das auch mitpolitisiert?
Auf jeden Fall spielt es auch eine Rolle. Ich habe in der Tat in dem Zusammenhang in meinem Studium einen Vortrag gehalten. Der war im Englischkurs. Da habe ich wirklich einen Vortrag über den Brexit gehalten, wo man dann auch einfach, dadurch, dass man sich damit beschäftigt, nicht nur diese grobe Übersicht nach dem Motto, die Jüngeren haben gegen den Brexit gewählt, die Älteren haben für den Brexit gewählt. Das heißt, die Älteren haben sozusagen die Zukunft der Jungen mitbestimmt. Und auf jeden Fall spielt es eine Rolle. Ich meine, man sieht, wie England, was heißt, drunter leidet, aber schon jüngere Leute, wenn sie die Option haben, sei es Studium, Arbeit, im Zweifel, wenn sie zwei Optionen haben, sich eher gegen England entscheiden, weil das natürlich eine gewisse Ungewissheit mit sich bringt, jetzt die ganze Brexit-Situation.
Wir sehen aber trotzdem, wir nehmen die Folge kurz nach dem zweiten Wahlgang in Frankreich auf, dass dort mit Le Pen eine Kandidatin doch einen erheblichen Stimmenanteil bekommen hat als Präsidentschaftskandidatin, die offen, zumindest aktuell europakritisch, früher europafeindlich war. Ist es vielleicht doch ein Trend, dass es immer mehr Menschen gibt, die nicht mehr abgeholt werden von der europäischen Idee?
Ob es immer mehr werden, weiß ich nicht. Ich meine, es spielt natürlich auch immer die Bundespolitik des jeweiligen Landes mit rein, dass sich da vielleicht Unzufriedenheit äußert. Ich finde, es ist schwierig zu beantworten, weil es in den einen Ländern ist es so, in den anderen ist es so. Man kann ja jetzt nicht pauschal sagen, dass es so ist. Aber klar, vereinzelt, sei es politische Unzufriedenheit oder sei es wirklich, dass Leute sich dann in einer gewissen Form gegen Europa entscheiden. Ich meine, in Frankreich, wir hatten jetzt ja gerade die Wahl, da haben die Stimmanteile das auf jeden Fall gezeigt. Ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ausschließlich kontra Europa ist oder andere Wahlthemen betroffen hat, aber ein Stück weit ist es ein Stück weit auf jeden Fall mit inbegriffen. Aber auf jeden Fall, dass man da aktiv werden muss, dass die auch das Europäische Parlament, wie es aktuell arbeitet, dass das einer Überholung bedarf, da brauchen wir auch nicht drumherum zu reden, weil die haben ja zum Beispiel Befugnisse sind nahezu nicht gegeben, sie können ja nur Anträge und Vorschläge äußern und da müsste man auf jeden Fall auch dran arbeiten, definitiv.
Da lass mich direkt fragen, wenn es jetzt möglich wäre, auf einfachem Wege da ein paar Veränderungen vorzunehmen, wie würdest du oder auch ihr als Partei Europa, die EU, auch als Bürokratieapparat, als politischen Apparat verändern?
Das ist eine schwierige Frage, muss ich ehrlich gestehen, weil, also ich kann sie definitiv so nicht direkt beantworten. Bürokratie, es muss auf jeden Fall vereinfacht werden. Es müssen wirklich Maßnahmen erfolgen, dass das Europäische Parlament auch wirklich Befugnis hat. Also das in erster Linie möchten wir auf jeden Fall erreichen, dass dass das Europäische Parlament nicht nur als Institution auch wirklich aktiv werden kann. Dass es wirklich nicht davon abhängig ist, dass Beschlüsse dann noch in irgendeiner Form genehmigt werden können, sondern dass es als eigenes Parlament auch arbeiten kann und auch Entscheidungen treffen kann. Ansonsten ist es ja so, dass das Parlament zwar existiert, aber auf welcher Basis? Also auf keiner Basis, die wirklich entscheidungsrelevant ist. Und das ist meiner Meinung nach, also das ist jetzt auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Ansatz, wo man sagen muss, da müssen wir dran arbeiten.
Um das auch noch auf eine persönliche Ebene zu bringen, was fasziniert dich an der Idee, der Vorstellung oder überhaupt des europäischen Gedanken?
Da kann ich auch nochmal, wo wir gerade bei persönlicher Ebene sind, als ich mich damals für Politik interessiert habe, war mir, also 2019 das erste Mal im Rahmen der Europawahl, war mir Volt natürlich auch nicht bekannt, war mir nicht bekannt. Ich habe mir das Parteiprogramm durchgelesen und bin dann das erste Mal wirklich aktiv auf den Gedanken gestoßen, warum Politik nur auf Deutschland-Ebene, warum nicht wirklich auch auf europäischer Ebene Politik betreiben. Und da muss ich sagen, das hat mich schon, also das Parteiprogramm selber, die Ideen, aber speziell auch dieser Gedanke hat mich schon überzeugt, weil es wirklich viele Sachen gibt, die man überregional oder über Grenzen hinaus realisieren kann. Wir haben hier ja genauso Probleme, wie sie andere europäische Städte haben. Und da haben wir teilweise in Dänemark zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Bundesebene gehen, der Digitalisierungsapparat in Dänemark und auch Estland, ja, es sind kleinere Staaten. Nichtsdestotrotz, es gibt einfach Ansätze, die man kopieren kann. China macht es in der Weltwirtschaft und warum sollen wir auf politischer Ebene nicht Modelle kopieren, die anderswo die Probleme gelöst haben, die wir aktuell haben? Und das ist halt etwas, dafür brauchst du nicht mal direkt eine Europapartei, das können andere Parteien auch machen, aber es wird nicht wirklich so gehandhabt. Und da muss ich sagen, einfacher können wir es sonst nicht machen, als wirklich erfolgreiche Modelle zu kopieren oder konzeptionieren im Anbetracht, wie wir es vielleicht benötigen. Und ich habe damals die ersten Male, glaube ich, als es nach Polen ging früher, gab es noch immer die Grenzkontrollen. Und dadurch, dass sie weggefallen sind, es macht einfach der ganze EU-Wirtschaftsraum, er ist einfach super offen, Europa ist super offen. Es gibt Erasmus-Programme, es gibt Grenzpendler, die jetzt durch Corona wieder plötzlich das Problem hatten, sie konnten nicht mehr zur Arbeit. Und auch da, die Leute leben teilweise 20 Kilometer auseinander, aber sie sind durch die Politik ihres Landes auf völlig verschiedenen Ebenen zum Zeitpunkt von Corona zum Beispiel gewesen. In Belgien, Niederlande, ich glaube, die hatten ihre Grenzen ganz lange komplett dicht. Und da, wir müssen ja nicht partout alles auf europäischer Ebene regeln, aber da muss es einfach Ansätze geben. Da muss es einfach politische Ansätze geben, wo ich sage, man muss es, man darf es nicht einfach nur stur auf sein Land beschließen.
Ja, klingt toll. Also ich glaube, wir können uns zumindest von Nordfunken-Seite so weit bekennen, dass wir natürlich auch Fans einer europäischen Idee sind, aber durchaus auch kritische Aspekte sehen, denn wir haben ja in der EU auch eine unglaubliche Ungleichheit. Also es gibt ja Länder wie Deutschland, die extrem profitieren von offenen Grenzen, weil wir Waren in der EU sehr gut verkaufen können und unseren Wohlstand weitestgehend darüber ja auch finanzieren. Deutschland ist der größte Exporteur in die EU hinein, beziehungsweise die EU ist unser größter Markt. Gleichzeitig gibt es Länder, kleine Länder, die davon, abgesehen von Unterstützung, finanzieller Unterstützung, nicht wirklich den Wohlstand mitnehmen können. Wir sehen das zum Beispiel an so einer einfachen Instanz wie Arbeitslosengeld oder soziale Transferleistung, die sich ja sehr deutlich unterscheiden in unterschiedlichen Ländern. In Deutschland sehr viel, in einem Land wie Ungarn, Rumänien, Bulgarien sehr wenig. Wenn ihr also wollt, europäisch denkt, ist der Grundgedanke auch, diese soziale Ungleichheit auszugleichen oder wollt ihr gar nicht so weit gehen?
Also grundsätzlich würde ich erstmal behaupten, hätten wir dieses Modell nicht, würden sie in Bezug der Sozialleistungen, würde ein Land wie Ungarn zum Beispiel ja nicht schlechter da, nicht besser dastehen. Und dadurch, dass wir natürlich so Sozialleistungen haben, also dass sie in Deutschland jetzt verhältnismäßig hoch sind, wie gesagt, also wir können natürlich nicht alles innerhalb der EU ausgleichen. Wir können jetzt nicht sagen, wir wollen wirklich alle auf ein Level. Das ist einfach utopisch, das anzunehmen. Würde ich mal behaupten. Ich meine, wie möchtest du ein Land wie Ungarn auf den gesellschaftlichen Stand von Norwegen oder Luxemburg heben? Das würde ich mir einfach mal sagen, das geht so ohne weiteres nicht. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich gucken, wie können wir diese Länder entsprechend realistischer und auch sinnvoller Möglichkeiten besser stellen. Das auf jeden Fall. Und ich meine, klar, Deutschland als Exportland Nummer 1 innerhalb der EU, wir profitieren von offenen Grenzen extrem, aber nichtsdestotrotz profitieren diese Länder im Gegenzug ja auch ein Stück weit. Deren Exporte sind natürlich so auch finanziell für sie tragfähiger, als wenn sie es ohne diesen Raum wären. Ich meine, sie könnten ja rein hypothetisch, wenn es nicht so wäre, immer noch beliebig in andere Nationen exportieren. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie gewisse Forderungen haben, dass sie eine gewisse Menge an Produkten oder Gütern in irgendeiner Form innerhalb der EU verteilen müssen. Und deswegen, also die sozialen Modelle, also es ist schwierig. Also ich kann verstehen, wenn es da immer wieder Kritik gibt. Andererseits muss man auch sagen, man kann halt nicht von jetzt auf gleich soziale Strukturen komplett aufbrechen und entsprechend den besser positionierten Ländern einfach anpassen. Es geht nicht, es ist ein schleichender Prozess, dass wir wirklich Länder fördern. Nichtsdestotrotz gibt's ja Fördergelder und Programme. Und da könnte man dann aber auch zum Beispiel wieder regional über Grenzen hinaus Projekte bei Bedarf, also es gibt natürlich schon welche, aber das vielleicht noch ein bisschen mehr fördern.
Nun nehmen wir das Ganze auch irgendwie im Eindruck des russischen Überfalls, des Überfalls der russischen Regierung auf die Ukraine auf. Man hat das Gefühl, viel Kritik an der EU, an Europa ist durch diesen Überfall auch wieder leicht abgeschwächt beziehungsweise sogar verschwunden. Stärkt uns dieser Konflikt?
Uns als EU meinst du? Mhm. Er hat uns auf jeden Fall, was er gemacht hat, er hat Entscheidungen hervorgerufen, die nicht immer durch diese ganze politische EU-Debatte auf europäischer Ebene greift. Also es wurden Entscheidungen deutlich schneller gefasst. Ich meine, nichtsdestotrotz gibt es immer noch Entscheidungen, wo die einen sagen, das müssen wir das machen, die anderen sagen, das ist so nicht zuträglich oder sollte man so vielleicht nicht praktizieren. Aber insgesamt hat die EU, sie ist enger zusammengerückt auf jeden Fall. Was, glaube ich, auch auf politischer Ebene dann pro EU ist. Ich meine, nichtsdestotrotz, die Ukraine-Debatte ist natürlich ein super sensibles Thema. Es war auch bei uns immer die Frage, inwiefern, ich meine, wir sind seit jeher für eine EU. Wir könnten das jetzt natürlich ausschlachten, was natürlich gar kein Thema ist. Ich meine, wir können es natürlich mal anbringen, dass wir immer pro EU waren und auch, dass auch weitere Länder auch gerne unter gewissen Aspekten hinzukommen können. Aber ja, es zeigt aber, also hat die EU auf jeden Fall gestärkt und zeigt auch, dass die EU mehr zusammenarbeiten kann, wenn es unabdingbar ist.
Glaubst du, dass wir auch aktuell eine Zeitenwende sehen, wo im Prinzip die großen internationalen Player wie Russland, China, die USA gar nicht mehr so auf die EU als einzelnen, ja, Player im geostrategischen, politischen Sinne schauen und wir viel mehr auf uns selber schauen müssen und unabhängiger werden? Oder glaubst du, dass das von EU-Seite aus wichtig ist, sich noch stärker zu vernetzen und mit diesen großen Nationen mitzuspielen?
Mitspielen ist so eine Sache. Also wir müssten auf jeden Fall, wir würden mehr wahrgenommen werden, sag ich mal, wenn die EU noch mehr zusammenarbeiten würde. Ich meine, wenn man mal überlegt, China hat, glaube ich, circa das Dreifache an Bevölkerung im Vergleich zu der EU. Das heißt, wir müssten circa das Doppelte von der USA haben. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, wenn man die reine Wirtschaftskraft vergleicht, wie das ist. Aber auf jeden Fall kann man, ja, ohne groß nachzudenken, kann man natürlich sich vorstellen, dass wenn man die EU als Wirtschaftsraum sieht, es einen ganz anderen Einfluss hat, als wenn ein einzelnes Land als Wirtschaftsnation auftritt. Und vergleichen ist schwierig. Aber letztlich, ich sag mal, in einer optimalen Welt gibt es diese Konkurrenzsituation zwischen Nationen nicht, aber die wird es immer geben. Wie sehr ist jetzt, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall müssen wir auch natürlich ein Auge auf diese Nation haben. Weil Wettbewerbsgeschäft, wenn du es gar nicht machst und da wettbewerbsmäßig komplett hinten abfällst, dann wirst du natürlich auch einfach wirtschaftlich schlechter gestellt.
Weltpolitik können wir damit so ein wenig hinter uns lassen. Du stehst wahrscheinlich aktuell oft am Wahlstand und Leute sprechen dich, euch an. Was sind so typische Fragen? Gibt es da ein Muster, was du immer wieder hörst?
Also jetzt, es gibt nichts, was durch die Bank gefragt wird, aber das letzte Mal beim Wahlstand hat es geheißen, beziehungsweise da bin ich ein bisschen aktiv auf eine Dame, die an uns am Wahlstand vorbeigegangen ist, zugegangen, habe sie gefragt, ob sie einen Flyer oder in irgendeiner Form Ähnliches möchte, und dann hat sie nur gemeint, ach so, das ist hier auch ein Politikstand, ich dachte, ihr verkauft Stromverträge. Ich meine, das gibt der Name.
Farbe.
Bitte?
Es ist die Farbe.
Ja, das gibt der Name vielleicht auch so ein bisschen her, aber grundsätzlich ist es, also auf unsere Plakate wird auch häufig zu Bezug genommen. Ich meine, wir haben zum Beispiel digitales Leben wie in Dänemark. Da ist halt kam die Frage auf nach dem Motto, ich möchte aber ja nicht digital leben, wo wir dann natürlich immer, die Plakate sind halt nur ein Aufriss und man muss dann halt wirklich die Plakate im Zweifel ein bisschen näher bringen. Ich meine, digitales Leben wie in Dänemark heißt natürlich, wir möchten gerne einen digitalen Verwaltungsapparat, der einfach deutlich fortgeschrittener ist, als wie es jetzt ist. Also und die Europafrage ist natürlich auch immer. Also die Leute, die von uns schon gehört haben, also entweder die einen fragen, was ist Volt? Dann erklären wir das natürlich ein bisschen. Es gibt aber auch viele, die immer so ganz am Rande von Volt gehört haben und dann gerne mit dem Bezug Europapartei. Und dann ist natürlich die Frage, ja, ihr seid eine Europapartei, warum denn dann Landtagswahl? Wo wir natürlich entgegnen, klar, wir haben gewisse dieser europäischen Themen, das mag auch eventuell unser Schwerpunkt sein, ein Stück weit. Nichtsdestotrotz, landespolitische Themen betreffen uns ja genauso. Ich meine, wir selber sind ja genauso jetzt hier zugegen wie alle Mitbürger und Mitbürgerinnen von uns auch. Und dementsprechend sei es der lokale ÖPNV, sei es die Bildungspolitik, sei es generell Politik, fehlende Transparenz in der Politik, das sind ja alles Themen, die uns auch betreffen. Und deswegen, also die zwei Hauptthemen, die wirklich, die am häufigsten aufkamen, waren, glaube ich, wirklich, dass Volt noch nicht wirklich gekannt ist. Das sind dann eher ältere Leute, würde ich sagen, weil natürlich die nicht so in den sozialen Medien unterwegs sind oder im digitalen Wesen ein bisschen weniger, wo Volt vielleicht im Zweifel ein bisschen präsenter ist. Und die zweite ist halt dann wirklich diese Europageschichte.
Nun, kannst du vielleicht auch berichten, wenn du den Menschen genau diese Aspekte dann erklärst, wie reagieren die auf die Idee?
Auf welche Idee genau?
Dass ihr eine Europapartei seid, dass ihr vor allem auch vielleicht die Idee habt, gute, funktionale Ideen aus Europa nach Deutschland zu bringen.
Da ist gar nicht die Resonanz, muss ich gestehen, die mir jetzt so entgegenkam, gar nicht so groß gewesen. Also dieses Veranschaulichen von Beispielen in anderen Städten oder in anderen Regionen, die wurden jetzt wirklich gar nicht so sehr betrachtet. Also vereinzelt schon und dann heißt es auch immer, ist nachvollziehbar. Ich meine, ich wüsste auch nichts, was dagegen spricht. Ja, man kann natürlich nicht einfach, wir können jetzt nicht in Dortmund das Konzept einer Weltstadt wie London, was ja natürlich jetzt nicht mehr in der EU ist, aber jetzt mal nur so als Beispiel, oder Paris, das können wir jetzt natürlich nicht einfach eins zu eins umsetzen. Man muss natürlich nichtsdestotrotz immer gucken, inwiefern es ummünzbar ist auf die jeweilige Region. Nichtsdestotrotz ist da schon oft dann Verständnis oder, was heißt Verständnis, vielmehr wird gesagt, ja, das klingt nach einem Plan. Andere Themen, was war die spezifische Ausgangsfrage nochmal?
Ja, ich möchte dahin, dass ich spannend finde, was es noch für Ideen gibt, die ihr vielleicht von Europa auf Deutschland, vielleicht auf Nordrhein-Westfalen und im Idealfall sogar auf Dortmund übertragen könntet. Abgesehen von Dänemark und die Digitalisierung.
Ja, also die meisten Projekte sind wirklich, gehen, sag ich mal, über Stadtgrenzen hinaus. Ich meine, Digitalisierung ist ein Thema, Bahnfahren, wie in der Schweiz, ist natürlich auch etwas, das geht dann eher überregional.
Was heißt das, Bahnfahren in der Schweiz?
Dass die Bahn in der Schweiz einfach ein extrem viel besseres Netz hat, ein Verkehrsnetz, als wir es in Deutschland haben. Was natürlich ein super Beispiel ist, aber auch hier nicht ummünzbar, weil in der Bahn viel höhere Pro-Kopf-Abgaben für die Bahn geleistet werden. Und das schon seit Jahrzehnten. Das heißt, die profitieren jetzt von den Investitionen der letzten 30 Jahre. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt nicht anfangen, das ist ja genauso beim Klimaschutz, es wird immer nur schwieriger. Man kann ja auch nicht sagen, wir investieren dann halt dieses Jahr keine 10 Milliarden, sondern nächstes Jahr 20. Beim Bahnfahren mag es vielleicht noch ein bisschen gehen, beim Klimaschutz, das reicht nicht, das wird ja jedes Jahr schlimmer. Und was sich konzeptionieren lässt, wären halt wirklich so Sachen wie autoarme Innenstadt wie in Madrid. Es gibt ja hier in Dortmund ein Projekt, das nennt sich Smart Rhino.
Ganz kurz zu einordnen, das ist an der Rheinischen Straße, quasi ThyssenKrupp, wo früher ThyssenKrupp war. Dort plant die Stadt ein Smart City Modellprojekt, das eine Integration von Industrie, Lernen, Wohnen, Unternehmen, alle möglichen Dinge miteinander vernetzen möchte und das ganz toll machen wird.
Das hoffen wir, genau. Und da ist ja auch das Konzept nicht gänzlich ohne Automobilverkehr, aber extrem wenig. Und das ist halt etwas, da ist die Frage, lässt sich das aus Madrid auch auf andere Teile in Dortmund ummünzen, aber da bietet das auf jeden Fall eine Chance und da kann man gucken, wie man das vielleicht noch erweitert. Radfahren wie in Kopenhagen gibt es, glaube ich, noch. Das ist etwas, das kann man natürlich nicht, auch hier nicht so einfach umsetzen, aber man kann sich da Anhaltspunkte suchen und die sollte man dann wirklich hier ummünzen. Es gibt auch noch weitere Geschichten. In den Niederlanden gibt es auch noch eine Stadt, glaube ich, die als Vorbild fungiert hat. Da weiß ich jetzt aber gerade gar nicht genau. Aber das sind dann wirklich so Sachen, deren kann man sich bedienen, kann dann vielleicht auch nachfragen, wie wurde es geplant, umgesetzt etc. und kann dann selber auch Machbarkeitsstudien hier vor Ort durchführen. Und das sind so Themen, wo ich sage, nutzen, den Infostand oder die Infos, die wir haben, nutzen und je nach Umsetzbarkeit praktizieren.
Also Smart Rhino ist ein Modellprojekt. Das klingt auch, wenn man die Broschüren sieht und wenn man sich mit Leuten darüber unterhält, klingt und sieht das auch sehr gut aus. Das ändert aber mehr oder weniger nicht den Altbestand. Das ist ja vielleicht so ein bisschen die echte Herausforderung in der Stadt, eine Stadt zu transformieren, dass sie ökologischer wird, dass sie nachhaltiger auf allen Ebenen wird, digitalisiert wird. Glasfaser ist in Dortmund auf jeden Fall noch nicht wirklich verbreitet. Gibt es auch eine Idee, wie wir das besser hinkriegen?
Also eine Geschichte ist natürlich, durch Smart One ist natürlich die Gentrifizierung. Das heißt, wie schafft man es, dass die Leute fort, also die neuen Wohnungen, die werden ja, sind modern, werden dementsprechend wahrscheinlich auch eher teurer. Wie schafft man es, die jetzt dort wohnende Bevölkerung davor zu schützen, dass sozusagen ein Umschwung des Viertels gleich mit einhergeht? Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Das ist auch, sag ich mal, ein Punkt, der recht schwierig zu bewerkstelligen ist. Aber auch ein Punkt, wo man einfach Bürger mit einbinden muss. Das ist generell auch etwas, dass Projekte, die die Bevölkerung aktiv betreffen, muss ich sagen, muss man einfach mit einbinden. Frühzeitig, nicht erst sagen, okay, wir haben das jetzt so und so geplant, setzen das so und so um. Wie findet ihr das? Wenn dann 80% sagen, ja, das finden wir absolut daneben, dann denkt man sich auch, okay, stampft man das jetzt ein, wo man jahrelang dran gearbeitet, oder ist einem der Willen der Bevölkerung egal? Das ist halt etwas, da muss man vorgreifen. Ich weiß, dass für Smart Rhino soll es da Bürgerportal und Forum und so weiter und so fort geben. Das heißt, das finde ich da auf jeden Fall wichtig, wie sich das letztlich äußert und wie man das umsetzen kann, ist schwierig, vermag ich so nicht zu beantworten. Müsste man auch da mal schauen, ob es da wird es Beispielmodelle geben. Da muss man mal gucken, wie man das einigermaßen gut regelt. Digitalisierung in Dortmund, Glasfaser, weiß ich jetzt zum Beispiel, dass, ja, also man, da ist natürlich auch die Stadt gefragt. Also ich weiß, dass die Telekom Kreuzviertel jetzt zum Beispiel bis 2023, ich glaube Februar 2023, überall Glasfaser verlegen möchte, wo es fordert ist. Smart Rhino, da wird dann natürlich die ganze Fläche mit Glasfaser ausgestattet. Man müsste aber natürlich auch schauen, wo ist der Bedarf der Bevölkerung ansonsten noch. Und da müsste man natürlich auch, da würden wahrscheinlich auch wieder Bürgerportal oder ein Bürgerportal helfen, rauszufinden, wo ist der Bedarf am höchsten und wie schafft man es, das umzusetzen.
Was ich dem Gespräch entnehme, ist zumindest der Eindruck, dass du ein relativ positiver Mensch bist, der da viele Akzente setzen möchte, der auch vorwärts kommen möchte. Hat dein Denken sich durch den Wahlkampf, durch das politische Engagement verändert?
Auf welcher Ebene?
Ja, dass vielleicht irgendwie alles ein bisschen schwieriger geworden ist.
Also, dass ich grundsätzlich ein positiv eingestellter Mensch bin, ist richtig, weil ich der Meinung bin, dass schlechte Laune, also Pessimismus, also ein gesunder Optimismus, der natürlich auch den Realismus in gewisser Weise widerspiegelt, schlechte Laune hingegen halte ich für verschwendete Zeit. Da, klar, ist immer mal der Fall, aber die dann möglichst kurz halten. Und ja, also man merkt schon, wenn man in die Politik geht, ich meine, man hat viele Ideen, man möchte viele Sachen bewegen. Nichtsdestotrotz merkt man auch, dass man immer wieder ausgebremst wird. Aber da wieder gesunder Optimismus mit Bezug auf Realität, das kann man sich vorher schon ausmalen, dass natürlich nicht alles, was man sich so gerne wünscht oder vorstellt, klappt. Nichtsdestotrotz ist die Motivation auf jeden Fall da. Da aktiv zu bleiben, im Zweifel auch mal mehr Arbeit reinzustecken, damit etwas funktioniert und dass man natürlich Rückschläge kassiert, das wird immer wieder passieren. Innerhalb der Partei war es ja auch, ich meine, bei der Bundestagswahl 0,4%, da hatte man sich im Zweifel auch mehr erhofft. Nichtsdestotrotz bringt es nichts, dann Trübsal zu blasen, sondern es heißt, okay, abhaken, gucken, woran lag's vielleicht und nichtsdestotrotz weiter den Weg gehen.
Zum Abschluss haben wir die Tradition, dass wir unseren Gästen immer einen politischen Wunsch anbieten, der völlig gelöst sein darf von aller Realität. Wenn du einen politischen Wunsch äußern wollen würdest, was wünschst du dir politisch?
Es gibt so vieles. Also es gibt so vieles, was ich mir wünschen würde. Also ich würde mir zum Beispiel für Dortmund eine deutlich andere Radfahrpolitik wünschen. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel meinen Arbeitsweg, der natürlich durch die letzten 2 Jahre Homeoffice ausgesetzt wurde, ist ansonsten, glaube ich, der einzig dankbare Radfahrweg, weil ich am Technologiepark an der Universität arbeite. Das ist ein super angenehmer Radweg für die Studenten. Aber da hört es, glaube ich, in Dortmund auch schon auf. Das ist, glaube ich, so ziemlich der einzige. Und es ist jetzt nicht mein Kernwunsch, aber es ist wirklich einer meiner größeren Wünsche, dass ich mir sage, dass man da wirklich, weil natürlich Fahrradinfrastruktur, es ist gesünder für den Menschen, der mit dem Rad fährt, es ist kostengünstiger, es ist umweltpolitisch zuträglich und man kann auch dann einfach mal ganz gediegen zusammen zur Arbeit fahren oder zurückfahren oder ähnliches, was man mit dem Auto natürlich auch kann, aber man ist halt flexibler, weil man im Zweifel immer noch alleine wegkommt, als wenn man eine Fahrgemeinschaft hat.
Dem Wunsch können wir uns tatsächlich, ohne groß drüber nachzudenken, anschließen. Tjade, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ich danke, dass ich hier sein durfte für die Einladung.